Heute sind wir wieder auf Sendung, wie ihr lesen könnt. Und was ihr nicht lesen könnt, ist hier, da steht weitergehen. Denn das Thema ist heute weitergehen, heißt weiterleben. Weitergehen, ich habe mal einen Schuh mitgebracht, das ist ein ziemlich altes Modell. Das habe ich schon sehr ausgelatscht und ausgetragen. Damit bin ich schon viele Wege gegangen in meinem Leben. Und mittlerweile kann ich den Schuh aber nicht mehr nutzen. Er ist irgendwie zu kaputt, aber auch zu schade, um ihn wegzuwerfen. Kennt ihr das? Total hirnrissig, aber irgendwie steht er noch bei uns zu Hause. Und den habe ich mitgebracht, weil der steht jetzt mal symbolisch für dieses Weitergehen. Das sind erwachsene, gestandene Männer. Und da stellt sich plötzlich Jesus vor sie hin und sagt, folgt mir nach, kommt mit. Und es ist doch irgendwie verrückt. Die geben ihr Leben auf, ihr Zuhause, ihren Beruf, da wo sie dazugehören und folgen Jesus nach. Das ist ja so ein nettes, schönes christliches Wort, Nachfolge. Das ist uns wichtig, gell? Wir reden über Nachfolge, aber wenn es dann mal praktisch wird, das ist schon spannend. Ich hatte einen Freund, also den habe ich immer noch, aber wir haben uns schon ewig irgendwie nicht mehr gesprochen und gesehen. Und es ist ein ganz spontaner, richtig verrückter Kerl. Und bei dem war das so, dass er ab und zu mal hatte zu mir gesagt, komm, Jochen, steig mal ins Auto ein, ich zeig dir mal was. Dann bin ich bei ihm ins Auto eingestiegen und er ist losgefahren. Viertelstunde, 20 Minuten. Ich habe ihn öfter mal gefragt, wo fährst du eigentlich hin? Ja, das siehst du dann schon. Meistens hat er mich irgendwo hingebracht zu Freunden von sich, wo er dann gemeint hat, ich müsste die unbedingt mal kennenlernen. Aber das waren echt manchmal verrückte Erfahrungen, da im Auto zu sitzen und nicht zu wissen, wo es eigentlich hingeht. Ich kriege auch keine Antwort. Ich weiß nicht, ich bin ein erwachsener Mann, ich kann eigentlich meine Entscheidungen selber treffen, aber jemand anders sagt jetzt, komm, steig ein, ich zeige dir mal was. Aber das ist ja Nachfolge. Genau das ist es ja. Ich weiß nicht, wohin es geht, ich weiß nicht, was da Jesus mit mir vorhat. Spüren wir manchmal noch diesen Wind der Nachfolge, dieses, ich weiß eigentlich nicht, wo es hingeht. Diese Unsicherheit, aber auch dieses Abenteuer, ist ja auch eine Abenteuerlust, die da mit drin steckt. Ja, was weiß ich, was morgen passiert. Und manchmal ist es vielleicht auch Wut, die da ist. Ich sage, wo bringst du mich hin? Warum weißt du mich nicht ein in meine Pläne? Warum darf ich es nicht wissen? Christen sind Nachfolger. Christen sind Menschen, die sich rufen lassen aus ihrem Leben heraus, hinein Jesus nachzugehen. Das macht Christen aus. Christen sind weniger Menschen, die sagen, wir haben einen festen Standpunkt, stehen irgendwie wie eine Eins in der Landschaft, wir wissen genau, was wir glauben, wir wissen genau, wer wir sind und überhaupt wissen wir schon alles. Und deswegen stehen wir hier. Ja, Christen sind Menschen mit einem festen Standpunkt. Aber Jesus sagt, nein, ihr seid Christen, wenn ihr mir nachfolgt. Wenn ihr mit mir, jetzt brauchen wir mal die Flipchart. Wenn ihr mit mir auf dem Weg seid, dann seid ihr mit mir in Bewegung. Christsein ist eine Bewegung. Und der Text, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, der steht in Hebräer 11. Und den möchte ich gerne mit euch anschauen, weil der ist ziemlich herausfordernd. Da geht es um Menschen, die auch auf dem Weg sind oder waren in dem Fall. In solchem Vertrauen sind sie alle gestorben. Abraham, Isaak und Jakob. Jetzt geht es um die Väter des Glaubens. Jetzt geht es um Absolute, das sind immer die Basics. Ja? Wenn die Juden von Abraham, Isaak und Jakob reden, dann wird über, jetzt geht es um Grundlagen, um das Allerwichtigste. So, die sind gestorben im Vertrauen. Sie haben zu Lebzeiten nicht bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen es aus der Ferne und sie freuten sich darauf. Das ist doch Betrug. Die kriegen was versprochen. große Verheißung, das wird euch zugesagt, das werdet ihr erleben. Sie haben es zu Lebzeiten nicht erlebt. Und jetzt geht's weiter. Sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf der Erde waren. Das sind Menschen, die wussten, das hier auf der Erde ist nur so ein Zwischen-, ein Durchgangsstadium. Ich bin nur Gast hier. Ich bin hier nur eine Art so ein Backpacker. Ich reise hier so durch das Leben durch, ich kämpfe mich so durch, ich guck mal, aber ich bin Gast hier. Es gibt manche Gasthäuser, die haben noch oben drüber stehen, Fremdenzimmer zu vermieten. Finde ich immer schön, irgendwie Fremdenzimmer. Aber manchmal fühlt man sich ja so, dass man nicht in einem Gästezimmer ist, dass man sich nicht ganz im Leben willkommen fühlt, sondern man merkt, gerade bin ich mehr in so einem Fremdenzimmer. Und das wussten die, dass es ein Durchgangsstadium ist. Und das finde ich irgendwie eine tiefe Weisheit, die wir im Leben entdecken können als Christen. Wir sind Menschen in Bewegung. Wir sind gerufen worden, wie Abraham ja auch gerufen worden ist. Er hatte ja in Haran ein sicheres Zuhause. Zuhause, wo es ihm an sich gut ging. Kein Grund, hier irgendwie wegzugehen von diesem schönen, sicheren Zuhause. Und Gott sagt, geh. Und Abraham sagt, ja, wohin? Ja, wirst du schon sehen. Gott ruft auf den Weg, vom Zuhause auszuziehen und sich auf einen Weg zu machen. Das ist Christsein. Und hier ist ein großes Fragezeichen. Was ist der nächste Schritt? Keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Wohin, wissen wir noch nicht. Keine Ahnung, hier ist auch ein Fragezeichen. Es sind drei Fragezeichen. Und schon die Urväter des Glaubens, schon die hatten das, dass sie wussten, wir sind nur auf dem Weg Gäste. Und dann geht es weiter. Wenn sie so etwas sagen, also die behaupten das selber von sich, dass sie Gäste und Fremdlinge sind, bringen sie damit zum Ausdruck, dass sie ihre wahre Heimat erst noch suchen. Aha, das sind also Menschen auf der Suche nach der wahren Heimat. Die wissen, ich muss von zu Hause ausziehen, um die wahre Heimat zu finden. Also wir Christen sind Suchende, Nachfolger sind Suchende. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, doch vieles im Leben habe ich irgendwie noch nicht begriffen. Ich habe so viele Fragezeichen, auch im Glauben, ich weiß so vieles nicht. Herzlich willkommen, du bist Nachfolger, du bist auf dem Weg. Sie suchen ihre wahre Heimat. Die haben sie noch nicht gefunden. Wir Christen haben unsere wahre Heimat noch nicht, sind noch nicht angekommen. Wir sind Suchende, Fragende. Wir tasten uns vor. Und es kommt vor auf diesem Weg, dass wir uns manchmal heimatlos fühlen. Dass wir nicht genau wissen, wo wir eigentlich dazugehören. Dass wir uns danach sehnen würden, irgendwie eine Heimat zu haben. Aber wir sind noch auf der Suche. Und ab und zu dürfen wir das erleben. Und das wünsche ich euch, dass ihr es ganz oft erleben dürft. Schon mal so einen Vorgeschmack von Heimat. Vielleicht heute hier im Gottesdienst oder wenn Gott euch begegnet oder wenn ihr liebe Menschen an eurer Seite habt, die mit euch den Weg gehen. Wenn sie nämlich unter Heimat das Land verstanden hätten, aus dem sie weggezogen waren, dann hätten sie Gelegenheit gehabt, dorthin zurückzukehren. Also schon die Väter wussten, wenn ich zu Hause ausziehe, gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Die Gefahr als Christen, dass man sagt, oh, ich fühle mich da irgendwie ein bisschen heimatlos. Ich bin ja auf dem Weg, ups. Und auf dem Weg sein ist anstrengend. Ich habe einen Freund, der war ein paar Wochen in Südafrika mit seiner Frau und nach 2 Wochen wollte der wieder heim. Weil er sagt, es reicht mir jetzt, da jeden Tag was Neues und er weiß nie, was kommt. Das ist irgendwie zu aufregend. Mag ich wieder heim. Kann ich gut verstehen. Und so geht es uns Christen ja auch manchmal auf dem Weg, dass wir sagen, pf, irgendwie so auf dem Weg sein. Ich brauche hier mal ein festes Zuhause. Und dass wir uns hier wieder gemütlich machen, uns ein Zuhause schaffen. Es ist ja nicht schlimm, wenn wir Orte haben, wo wir zu Hause sind. Aber wenn uns diese Orte davon, daran hindern, auf dem Weg zu sein. Das ist übrigens auch die Gefahr von Gemeinde. Gemeinde kann mich binden und kann verhindern, dass ich auf dem Weg bin. Wo ich denke, es passt doch alles, alles wunderschön mit Gemeinde und ich gehe dahin Sonntag für Sonntag. Aber die Gemeinde bringt mich nicht auf den Weg. Ich freue mich, wenn ich im Gottesdienst das höre, was ich eh schon immer glaube und denke. Dann rufe ich Halleluja. Aber wenn der da vorne was sagt, was mich herausfordert, was mich unsicher macht, ja, herzlich willkommen. Vielleicht will dich jemand mitnehmen auf den Weg. Die Gefahr ist, das Zuhause mehr zu schätzen als den Weg, als die Nachfolge, auf die Jesus mich ruft. Jesus aus den Augen zu verlieren. Doch sie sehnten sich nach einer besseren Heimat. Die Leute wissen, das ist gut, aber es ist noch keine Heimat. Hier ist bessere Heimat, nach der himmlischen. Und dann steht hier, ganz interessant, und deshalb schämt Gott sich auch nicht, ihr Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu heißen. Er hatte ja auch schon eine Stadt für sie gebaut. Hä? Ich habe mich gefragt, warum soll Gott sich jetzt schämen? Bitte schön, für was soll Gott sich schämen? Ja, das ist ganz einfach. Gott könnte sich dafür schämen, dass er der Gott von Menschen ist, die auf der Suche sind. Gott muss doch ein Gott der starken, dicken Mauern sein, der großen Paläste, der großen Tempel. Ein Gott, wo man sagt, der steht felsenfest. Ein schönes Bild für Gott ist doch so ein Berg. Ein Berg steht einfach, den kannst du nicht einfach wegschieben. Das ist einfach massiv. So ist Gott, der Allmächtige. Aber Gott schämt sich nicht dafür, ein Gott von Vagabunden zu sein, von Menschen, die auf der Suche sind, die er ruft in seine Nachfolge und dann gehen sie ihm nach. Schämt sich nicht dafür. Jesus war ja auch so jemand. Der war immer unterwegs, auf dem Weg, hatte kein festes Einkommen, hat so in den Tag reingelebt, was so kommt. Erinnert mich ja persönlich so an eine Studentenzeit. Schauen wir mal, was kommt. Das Geld wird schon fließen, irgendwie. Aber Jesus ist doch kein Student. Er ist doch der allmächtige Sohn Gottes. Aber er schämt sich nicht dafür, auch selbst hier auf der Gäste Gast zu sein, Fremder zu sein, auf dem Weg zu sein. Gott ist ein Gott auf dem Weg. Wir haben vor 3 Wochen, also meine Frau und ich, jemanden kennengelernt, einen Künstler, der auch selber Gedichte schreibt und der heißt Gerrit Pitan. Und ich möchte euch gern mit reinnehmen, er hat was geschrieben und wir hören uns das mal an. Ich werde es selber nicht vortragen, es ist professionell vorgetragen. Und es ist ein Text, der heißt Der heimatlose Gott von Gerrit Pitan. Könnt ihr auch nachlesen und hören bei GJW. Genau, wir hören mal rein, Nico.
Der heimatlose Gott von Gerrit Pitan. Das Unwandelbare an Gott ist seine Wandelbarkeit. Ein Paradox, aber anders kann man es kaum in Worte fassen. Wir Menschen neigen zur Sesshaftigkeit, Gott hingegen bricht auf und geht weiter. In der Antike kam es vor, dass die Götterstatuen in den Tempeln keine Füße hatten, damit sie nicht weggehen konnten. Eine andere Methode, die Götter zu halten, war, die Figuren in den Tempeln anzuketten. Es scheint also eine Grundsehnsucht des Menschen zu sein, seine Götter festzulegen. Natürlich sagte man, dass die Götter den Kosmos beherrschten, aber in Wirklichkeit wollte man die Götter beherrschen und sich ihre bemächtigen. Man brachte ihnen Opfer dar, um sie gnädig zu stimmen, damit sie das taten, was die Menschen wollten. Die Autoren der Bibel schreiben über ihre Gotteserfahrungen und ihr Gottesverständnis. Der Gott des Judentums und des Christentums ist ein Gott in Bewegung. Gott bewegt sich einerseits immer auf den Menschen zu und geht ihm nach. Andererseits entzieht er sich jeder Vereinnahmung. Und mehr noch, Gott fordert den Menschen auf, seine Sicherheit, seine Heimat zu verlassen, um ihm, dem nomadischen Gott, in die Fremde zu folgen. Abraham verlässt Ur und zieht nach Kanaan. Israel wird aus der Sklaverei befreit und folgt seinem Gott in die Wüste. Das Buch Exodus erzählt von dieser Befreiung, aber es berichtet auch davon, dass das Volk sich immer wieder nach der Sicherheit der Sklaverei zurücksehnt. Das Volk Israel hat Angst vor der Freiheit. Es misstraut dem verheißenen neuen Land und es ist zutiefst unzufrieden darüber, dass es keine Kontrolle über diesen unberechenbaren Gott hat. Diese Gemengelage mündet in der Versuchung, sich dieses Gottes zu bemächtigen, indem man ihn als Stiergottheit abbildet. Denn nun muss man nicht mehr hinter diesem unbegreiflichen Gott herziehen, sondern man hat ihm eine Gestalt gegeben, die man mit sich führen kann. So wurden die Rollen vertauscht, bis Mose einschritt und die Figur zerstörte. Das Bilderverbot bewahrte Israel vor der Verwechslung des Bildes mit dem Abgebildeten. An die Stelle des Bildes trat die Schrift, die Tora, aber auch die Schrift konnte und kann mit Gott verwechselt werden, sozusagen vergottet werden. Deshalb geht die Wanderung Gottes weiter. Er wird in Jesus Mensch und ruft die Menschen in die Nachfolge. Das Leben, das Tun und das Reden des Wanderpredigers Jesus war aber solch eine Herausforderung, dass die geistig Sesshaften ihn aus politischen und religiösen Motiven zu Tode brachten. Aber auch der Tod konnte Gott nicht halten. Die Evangelien erzählen von den Begegnungen des Auferstandenen mit seinen Jüngern. Es ist nicht möglich, Jesus festzuhalten. Die Apostelgeschichte erzählt dann vom Pfingstereignis. Der Geist des heimatlosen Gottes erfüllt die Jünger. Sie werden entflammt und bewegt. Nicht sie haben Gott, sondern er hat sie. Mit dem Verströmen des Geistes beginnt die Kirchengeschichte, eine Geschichte der Wege, der Umwege und der Irrwege. Mit immer neuen Methoden haben Christen versucht, Gottes habhaft zu werden, aber Gott entzieht sich. Man kann ihn weder mit starren kirchlichen Hierarchien an die Leine nehmen, noch ihn in dogmatischen Systemen oder in Sakramenten einsperren. Gott ist ein Ausbrecherkönig. Wir können ihn mit nichts halten, nur hoffen, dass er uns hält. Er ist uns immer einen Schritt voraus, lockt uns in die Weite und setzt unseren Fuß auf weiten Raum. Was heißt das für uns heute? Sollen wir alles aufgeben, was unser Leben ausmacht? Sollen wir Christen wie das fahrende Volk die Campingplätze der Welt bevölkern? Vielleicht der eine oder andere. Dem heimatlosen Gott nachzufolgen beinhaltet nicht ein einfaches Rezept, das für alle gleich aussieht. Ich kann durch die Welt reisen und bin doch in meinem Geist festgelegt und unbeweglich. Genauso kann ich ein normales Leben führen, während mein Geist frei und beweglich dem nomadischen Gott folgt. Die irischen Mönche des frühen Mittelalters pflegten den Gedanken der Pilgerschaft. Sie wollten sich an nichts als an Gott binden. Im Zusammenhang mit der Pilgerschaft sprachen sie auch von der Bereitschaft zum Martyrium. Dabei unterschieden sie zwischen dem roten, dem grünen und dem weißen Martyrium. Das rote Martyrium bedeutete, dass jemand für seinen Glauben starb. Das grüne Martyrium hieß, dass man seine Heimat, seinen Besitz und seine Familie verließ, um auf eine physische Pilgerreise zu gehen. Das weiße Martyrium besagte, dass man ein normales Leben führte, aber auf eine geistige Pilgerreise ging. Es war die Reise nach innen, in die Stille, der Weg der christlichen Mystik. Dies war und ist der Weg, der die Sicherheit aufgibt, der nicht mehr Gott kontrollieren und bändigen will. Es ist der Weg des Vertrauens, der kein Geländer kennt, weil man dem vertraut, der immer mindestens einen Schritt voraus ist.
Jesus ruft uns in die Nachfolge, auf dem Weg zu sein. Und vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, ich habe gerade viele Fragezeichen und ich weiß gerade gar nicht, wie es weitergehen soll. Es fühlt sich gar nicht mehr so vertraut und so heimisch an, wie ich mir das wünschen würde. Vielleicht ist es eine Chance. Jesus hat seine Jünger gerufen und er hat sie immer gerufen, sich zu bewegen. Erst hat er sie gerufen zu sich. Er hat gesagt, kommt, folgt mir nach, eine Berufung. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt sind wir gemeinsam auf dem Weg. Jetzt lernen wir mal ein paar Sachen. Eine Sache, die Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, war ihm zu vertrauen. Ihr müsst mir vertrauen. Dann hat er so ein paar Herausforderungen mit eingebaut und die waren ganz schön heftig. Und mir kommt es vor wie so ein Computerspiel, ja? Wie so, wenn du das Level bestehst, dann kommst du in das nächste rein. Und so hat Jesus versucht, seinen Jüngern beizubringen, ihm zu vertrauen und das ist ihnen wahnsinnig schwer gefallen. Das Schöne ist, wir kommen auch ins nächste Level, wenn wir das vorherige nicht ganz bestehen. Das ist das Schöne im Glauben, aber wir werden es nie bestehen. Die Jünger haben es nicht geschafft, Jesus zu vertrauen. Und trotzdem hat er immer gesagt, so, nächstes Level. Ja. Wir probieren was anderes aus. Ja, wir sind gemeinsam auf dem Weg. Wir lernen mal, uns einander zu schätzen und dass einer den anderen höher achtet als sich selbst. Dann haben die da ordentlich geübt. Und sie haben das Level aber nicht bestanden und trotzdem ist Jesus weitergegangen ins nächste Level. Wir lernen mal, ohne Besitz zu leben. Das war echt eine Herausforderung. Und so Level für Level haben sie sich da vorgearbeitet. Und irgendwann kam das große Ende. Jesus ist verhaftet worden, sie haben ihn umgebracht. Und die Jünger, einer nach dem anderen, hat versagt. Sie haben sich irgendwie ganz komisch verhalten in dem Ganzen. Und sie haben gemerkt, jetzt ist alles aus. Da war so ein großes Game Over. Plötzlich da gestanden, ist alles aus, vorbei. Und plötzlich steht Jesus da, quietschfidel wie ihr und je, und sagt, Leute, next level. Und dann ging es weiter. Heilige Geist, ja, Pfingsten und geht hin in alle Welt. Und dann kam Christenverfolgung. Next level, next level. Und es geht weiter. Wir sind nie fertig. Wir können nie sagen, ach, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir Christen, jetzt haben wir einen Standpunkt. Das geht nicht. Und vielleicht ist es an dem Punkt, mit den Fragezeichen, die du hast, sagt Jesus zu dir, next level. Folg mir nach. Geh mit mir den nächsten Schritt.